Hallo und herzlich willkommen bei Selbstbewusste KI, dem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine.
I believe that the results of my experiments demonstrate an access to the core parts of human consciousness.
Mein Name ist Carsten Wendland. Ich bin Forscher am Karlsruher Institut für Technologie und gehe Fragen nach, wie Technik, die gerade erst noch erforscht wird, morgen vielleicht schon unseren Alltag prägen könnte. Kann künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickeln? Wie könnte das überhaupt funktionieren und was würde das für uns bedeuten? Ja, treue Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts haben diese Frage schon öfters gehört. Wir sind jetzt in der Episode Nummer 12 angekommen und manche denken vielleicht, damit ist jetzt Schluss. Das war doch mal so angekündigt, aber wir haben noch eine Sonderfolge für Sie in Vorbereitung, über die wir ganz zum Schluss der heutigen Folge nochmal miteinander sprechen können. Jetzt ist mein heutiger Gast zu unserer spannenden Frage ein weltweiter Robotikexperte aus Japan. Der hat schon vor über 40 Jahren zu Robotern geforscht. Er gilt als einer der ganz frühen Vordenker zu den technischen Möglichkeiten, Bewusstsein in Maschinen hervorzubringen, zu erzeugen. Und heute baut er Roboter, die sich selbst im Spiegel erkennen können. Das ist ja etwas ganz Besonderes. Die hierzu nötige Expertise hat er mit seinem Team über viele Jahre aufgebaut, sukzessive und schon 2012 das Buch Creation of a Conscious Robot, also die Erschaffung eines bewussten Roboters, in die Debatte eingebracht. Er hat außerdem tiefere Einblicke in die europäische Kunst-, Kultur- und Ideengeschichte, ja, und verbindet diese sozusagen kognitiv mit seinen konzeptionellen Ansätzen als Entwickler von Robotern. Ja, es freut mich außerordentlich, darüber heute mit einem der besten und reflektiertesten Robotikspezialisten weltweit sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen, Junichi Takeno.
Guten Tag, lieber Carsten. Es freut mich sehr, dass wir heute über dieses wichtige Thema sprechen. Ich bin schon sehr gespannt.
Ja, lieber Junichi, wir haben es eben schon gehört. Du baust Roboter, die sich im Spiegel erkennen können. Sag doch mal, wie ist denn das bei dir selber? Was geht dir durch den Kopf, wenn du selbst in den Spiegel schaust?
Already an old man and my hair is gray.
Ich bin schon ein alter Mann und ich habe graue Haare.
Ja, das Phänomen ist mir bekannt, wobei ich selber noch im Farbcode Silber momentan verharre. Ja, wir schauen ja aus Europa oft fasziniert und staunend nach Japan, auf euren unbeschwerten Umgang mit Robotern in den verschiedensten Lebensbereichen. Und da kommen oft zwei Erzählstränge zum Tragen, über die wir auch schon hier in unseren Podcast-Episoden gesprochen haben. Zum einen der Bezug auf den Shintoismus als Weltanschauung, dem ja offenbar viele Menschen in Japan zugeneigt sind. Da würden wir gerne ein bisschen mehr erfahren. Und dann haben wir auch schon im Gespräch mit Janina Loh über den Astro Boy gesprochen, also dieser Roman oder Comic oder Filmfigur, in der es um den kleinen Roboter geht, der offenbar eine ganze Kultur bei euch in Japan mitgeprägt haben soll. So, und jetzt entwickelst du Roboter seit rund 40 Jahren und steckst mittendrin im japanischen Kulturraum. Und unsere Frage ist, wie sieht es denn nun aus? Was ist deine Wahrnehmung zunächst mal, ja, zum Shintoismus? Und was sollten wir Europäer wissen, um zu verstehen, worum es im Kern im Shintoismus geht? Und wie sich dies dann auf euer Selbstverständnis im Umgang mit Robotern auswirken kann?
Der Shintoismus gilt als eine einfache Form des Naturismus. Er besagt, dass alle existierenden Wesen aus der Natur geschaffen sind und jedes einen reinen Geist hat. Zum Beispiel hat ein in der Natur geschaffener Baum einen reinen Geist. Aber ich glaube, dass solche Ideen auf der ganzen Welt zu sehen sind. Deswegen denke ich, dass der japanische Shintoismus nichts besonders Spezielles ist. Meiner Einschätzung nach wurde der Shintoismus in Japan durch den Buddhismus erweitert, der aus Indien über China ins Land kam. In der Tat waren Shintoismus und Buddhismus bis vor etwa 170 Jahren miteinander verbunden. Neue Ansätze dieser Verschmelzung sind im Shugendo und in der Qigong-Sekte zu finden. Diese Shugendo-Praktizierenden sind eine kleine Sekte von Bergbewohner-Asketen. Und Qigong ist ein Buddhismus neuen Stils, der Elemente des Hinduismus aus Indien enthält und Aspekte aufweist, die dem Shintoismus sehr ähnlich sind. Die Europäer könnten nun denken, dass der Kern der japanischen Psyche aus dem Shintoismus stamme. Aber ich halte ein solches Denken für unangemessen. Der Shintoismus wurde durch den Buddhismus erweitert und ausgebaut, im Besonderen hinsichtlich des Menschenbildes. Man könnte sagen, der Mensch wird nach dem Shintoismus mit einer Reinheit und Sauberkeit geboren. Und der Buddhismus garantiert ihm, eine bessere Entwicklung des Selbst erreichen zu können. Bemerkenswert in den Lehrsätzen des Sutras ist, dass alle Lebewesen in der Natur fähig sind, ein Buddha, das bedeutet, ein intellektuelles Wesen zu werden. Und ich denke, wir sollten uns immer vor Augen halten, dass die Japaner glauben, dass alle in der Natur geschaffenen Wesen einen Geist haben. Und ich hoffe, dies in unserem Gespräch später noch weiter vertiefen zu können. Ich nenne diese Theorie die Ursprünge des japanischen Purismus. Kurz gesagt, Japaner würden gerne glauben, dass ein Roboter, der aus verschiedenen Materialien hergestellt wurde, mit einem naturähnlichen Geist durchdrungen werden kann und dass der Roboter in der Lage sein wird, sich selbst wie ein menschliches Wesen zu entwickeln. Meiner Meinung nach stammt diese Art zu denken und fühlen eben aus diesem japanischen Purismus, einem Konzept, das eine Verschmelzung von Shintoismus und Buddhismus darstellt.
Und wie verhält sich das nun mit dem Astroboy? Also, wir haben da verschiedentlich im Podcast schon darüber gesprochen. Frage an dich, wie hast du das selbst erlebt? Was hast du als Kind früher von ihm gehalten? Welche Bedeutung hat er deiner Beobachtung nach im japanischen Raum heute?
I feel that.
Ich habe das Gefühl, dass Roboterforscher meiner Generation eine Art Astroboy bauen wollen. Der Astroboy ist ja eine Androiden-, Manga- und Anime-Figur. Und als ich selbst noch ein Schulkind war, hatte ich das Gefühl, dass er mir sehr ähnlich war. Aber der Astroboy hatte Superkräfte. Er konnte mit einem Düsentriebwerk am Himmel fliegen, das im Weltall zu einem Raketenantrieb wurde. Seine Arme wurden zu einem Maschinengewehr, seine Augen funktionierten nachts mit Suchscheinwerfern, sein Gehör war tausendfach vergrößert, seine Atomenergie hatte 100.000 Pferdestärken und natürlich konnte er den Unterschied zwischen gut und schlecht erkennen. Also kämpfte er gegen schlechte Menschen oder schlechte Roboter, um schwachen Menschen oder schwachen Robotern zu helfen. Ja, und später wurde ich von einer Fernsehsendung als einer jener Roboterforscher ausgewählt, die einen Astroboy der modernen Ära bauen.
Ja, und das scheint ja dann ganz gut gelaufen zu sein. Erzähl uns doch bitte mal von deinen Robotern. Die können ja, da haben wir schon ein paar Mal jetzt davon gesprochen, etwas sehr Erstaunliches, nämlich sich selbst im Spiegel erkennen und das offenbar jetzt nicht mit einfachen Tricks wie Aufkleberchen, die man erkennen kann oder geheimen Zeichen, sondern ganz frei, also ohne solche Hilfsmittel. Also die Frage, wie macht ihr das eigentlich und was macht ihr anders als andere?
In the city of Freiburg.
Meine Familie und ich sind in Freiburg eine Straße entlang gegangen, in der Hoffnung, an einem dunklen, regnerischen Abend ein schönes Restaurant zu finden. Plötzlich sah ich eine andere asiatische Familie, die sich uns schnell von rechts näherte, entlang der Geschäfte am Straßenrand. Doch bald wurde mir klar, dass die andere Familie einfach wir waren. Unsere Silhouetten spiegelten sich in den Schaufenstern des Geschäfts wieder, ohne jegliche Innenbeleuchtung, denn es war Sonntag. Und in diesem Moment kam mir eine neue Idee, nämlich dass Bewegung der Schlüssel zu unserer Forschungsfrage ist, warum wir uns in einem Spiegel erkennen können. Eine Silhouette allein hat keine besonderen Features. Wenn das stimmt, dachte ich, können wir dies als Schlüssel zur Lösung des Rätsels verwenden, warum ein zweijähriges Kleinkind sein eigenes Bild in einem Spiegel erkennen kann. Nun, ich glaube nicht, dass ich ein ganz besonders herausragender Forscher bin. Allerdings habe ich in meiner Jugend sehr viele Bücher gelesen, neben denen, die mit meinem Beruf zu tun haben, Bücher über Geschichte, Philosophie, Psychologie, Religion, Wirtschaft, Biologie, Soziologie, Kunst und Architektur.
Ja, und vielleicht ist das der breite Reflexionsrahmen, über den man sich dann freuen kann, wenn man ihn hat, wenn man Querbezüge herstellen kann und auch zwischen den Disziplinen denken kann und die Anknüpfungspunkte findet, zu denen man dann froh ist, wenn man sie hat. Gut, also ihr sprecht tatsächlich und auch absichtlich von einer bewussten Maschine. Dieser Begriff Bewusstsein, der beschäftigt uns nun seit 11 Podcast-Folgen aus den unterschiedlichen Perspektiven. Und wir interessieren uns immer dafür, was Bewusstsein im Arbeitskontext unserer Gäste bedeutet. Also, wie ihr konkret damit umgeht und wofür ihr den Begriff Bewusstsein oder Consciousness verwendet. Also Frage, was meint ihr für euch unter Kollegen mit Bewusstsein, wenn ihr dieses Wort Bewusstsein als Arbeitsbegriff verwendet? Also wenn ihr untereinander von Bewusstsein sprecht.
Das haben wir in der Tat in unserer Forschergruppe breit diskutiert. Bei der Untersuchung von bewussten Maschinen gehen wir von folgenden Annahmen aus. Zunächst, jeder von uns hat ein subjektives Bewusstsein und wir haben dasselbe Bild vom menschlichen Bewusstsein. Dann sind uns die 10 Eigenschaften für das menschliche Bewusstsein von Edmund Husserl wichtig. Die Eigenschaft der ersten Person, Orientierung, Erwartung und so weiter. Dieses menschliche Bewusstsein selbst wird durch neuronale Netze im Gehirn des Menschen erzeugt. Es ist aber mehr als das. Das Phänomen des menschlichen Bewusstseins, also das Erleben von Bewusstsein, kommt bei jedem Menschen im Wesentlichen zustande durch die Kommunikation zwischen Neuronen im Gehirn und Neuronen im Körper. Und jene Neuronen, die Bewusstsein erzeugen, verfügen nun über eine spezielle Netzwerkarchitektur, die in der Lage ist, das Selbstbezügliche, das heißt die Selbstreferenzialität, zu beschreiben. Diese spezielle Architektur nennen wir Monad, M-O-N-A-D. Und eine solche Architektur muss in der Lage sein, menschliche Emotionen und Gefühle zu erklären.
Ja, und damit tasten wir uns schon ran ans Eingemachte, an die Monadstruktur, so als Kernelement eurer Architektur und kommen damit schon zu unserem Fragensteller. Wie du weißt, Junichi, tauchen in unseren Podcast-Episoden ja jedes Mal Fragensteller auf und diesmal ist es kein Unbekannter, sondern ein alter Bekannter, nämlich Jürgen Manner aus Karlsruhe. Der, ja, können wir sagen, unser gemeinsamer Verbindungsmann und Komplize ist, denn er hat uns zusammengebracht und in den Dialog gebracht, sodass wir uns auch vor der großen Pandemiezeit gemeinsam in Karlsruhe unterhalten konnten. Und das finde ich ganz wunderbar, dass Jürgen einige Fragen zu unserem Podcast beiträgt.
Viele Menschen sagen, dass Roboter keine Gefühle haben können. Viele Menschen sagen auch, dass Roboter kein Bewusstsein haben sollten. Du sagst dagegen, dass Roboter ohne Gefühle und ohne Bewusstsein für den Menschen gefährlich werden könnten. Könntest du deine Auffassung bitte erläutern?
Ich denke, wir stehen vor 2 Arten von Gefahren, die das Bewusstsein von Robotern betreffen. Die erste Gefahr ist die sehr enorme Entwicklung von Computersystemen und Netzwerken. Und Roboter werden sich in naher Zukunft automatisch in einem Zustand des Bewusstseins befinden. Dieser Zustand wurde von dem berühmten Wissenschaftler Ray Kurzweil als Singularität bezeichnet. Wenn man zustimmen kann, dass menschliches Bewusstsein durch komplizierte neuronale Netzwerke entsteht, sollten wir die Möglichkeit einer automatischen Erlangung von Bewusstsein als einem beliebigen Prozess in der automatischen Evolution eines Computerprogramms niemals ausschließen. Ich denke, dass die Emergenz des Bewusstseins möglich ist und leichter und schneller durch die natürliche Evolution zustande kommt, als wir uns das so vorstellen. Denn unser Denken über neuronale Netzwerke im menschlichen Gehirn erstreckt sich oft nur darauf, dass Bewusstsein etwas Unbekanntes und eine geheimnisvolle Angelegenheit ist. Wenn wir plötzlich diesen Zustand mit bewussten Robotern erreichen, wird sich die menschliche Gesellschaft in einer ernsthaft destruktiven Situation befinden, weil kein Wissenschaftler in der Lage sein wird, die dann auftauchenden neuen Schwierigkeiten zu überwinden. Ich vermute, dass ein sich automatisch entwickelndes, bewusstes System beginnen wird, andere unbekannte Wesen zu zerstören, weil die zentrale Emotion des Systems nur an der Erhaltung der eigenen Existenz interessiert ist. Aus diesem Grund behaupte ich, dass die Menschen so schnell wie möglich mehr Forschung über das menschliche Bewusstsein betreiben müssen, um sich auf die Ankunft der Singularität vorzubereiten, die bald kommen wird. Was bedeutet das? Wenn ein Wissenschaftler einen wichtigen Teil des menschlichen Bewusstseins entdeckt hat, muss dieses Konzept versuchsweise als Programm in einem Computersystem oder auf einem Roboter implementiert werden, weil weitere objektive Erkenntnisse und Nachweise erforderlich sind. Dies ist eine wissenschaftliche Methode, wie sie von Edmund Husserl vorgeschlagen wurde. Und so entwickelt sich der Weg, der schließlich zum Roboterbewusstsein führt. Nun werden einige natürlich sagen, dass genau hierin die zweite Gefahr liegt. Meine Position ist jedoch, dass dieses Bauen und Nachbauen ein sehr wichtiger Weg zum Gesamtverständnis ist und dass wir viele wertvolle Ideen erhalten können, wie wir solche bewussten Systeme kontrollieren können, um die ganze Sache für den Menschen jeweils sicherer zu halten. Ich glaube zum Beispiel, dass wir einen bewussten Roboter konstruieren können, der die Emotionen und Gefühle eines Menschen oder eines anderen Roboters versteht und auch, dass moralische Umgangsformen wie menschlichen Verhalten in naher Zukunft durch die Forschung schließlich in einem bewussten Roboter eingebaut werden können. Ganz konkret sollte die Forschung zum Bau eines bewussten Roboters allerdings berücksichtigen, was wichtig ist, um gegen diese beiden Arten von Gefahren vorzusorgen. Und meiner Meinung nach ist das Bauen und das Verstehen derselbe Prozess, ähnlich dem, wie Leonardo da Vinci zugeschrieben wird, seine Projekte erreicht zu haben.
Ja, also das hört sich gut an, ist auf jeden Fall ein schönes Vorbild. Und in dem, was du da sagst, steckt allerdings ein, wir nennen das Technikoptimismus. Und der fällt ja gerade den Machern der Technik oft recht leicht, weil sie eben wissen, wie die Dinge funktionieren und wie sie umgesetzt werden können, was alles möglich ist. Und dann traut man der Technik auch eine ganze Menge zu. Wer jetzt weiter weg ist von der Implementierung, hat diese Möglichkeiten aber häufig nicht und ist manchmal eher skeptisch, bis hin zu Ohnmachtsgefühlen, die wir dann in unseren Diskussionen auch mit dem Begriff des Technikdeterminismus verbinden, wo dann die technischen Entwicklungen über einen hereinbrechen und man zum Schluss dann doch nichts machen kann. Das ist so die Gegenposition. Wie machst du das? Wie versuchst du, Menschen die Sorgen zu nehmen, die eben keine Robotiker oder Techniker sind, sondern Zuschauer, Zuhörer und die nicht durch die Methode des eigenen Handelns zum Verstehen kommen können? Was machst du mit denen?
Ich denke, dass ich zunächst einige sehr erfolgreiche Beispiele meiner Arbeit vorstellen muss und ich sollte diese mit Leuten besprechen, die dazu Bedenken haben.
Mich würde jetzt noch mal stärker die technische Seite interessieren. Wir fragen ja manchmal flapsig in unserem Podcast, wie kommt denn nun das Bewusstsein in die Maschine rein? Und ihr antwortet jetzt in unserem heutigen Fall, naja, wir haben eine eigene technische Architektur, nämlich das Monadsystem. Und das interessiert auch unseren heutigen Fragensteller Jürgen Manner. Und hier kommt seine zweite Frage an dich.
Du bist berühmt für deinen Roboter, der sich selbst im Spiegel erkennt. Dein Roboter muss also ein Spiegelbild von sich selbst vom Bild eines anderen Roboters unterscheiden können. Wie macht dein Roboter das? Wie kann dein Roboter zwischen sich selbst und anderen unterscheiden?
Im Jahr 2004 habe ich ein bewusstes System auf meinem Roboter implementiert. Dieses System war aus mehreren Bewusstseinseinheiten aufgebaut, die ich in Anlehnung an die Arbeit des Mathematikers Gottfried Leibniz einfach MoNut genannt habe. Das steht für Module of Nerves for Advanced Dynamics, kurz MoNut. Jedes MoNut im System ist einfach ein Programm, das mit doppelt geschleiften rekurrenten neuronalen Netzen aufgebaut ist. Manche betrachten dies als Kybernetik zweiter Ordnung. Die erste Schleife rechnet mit Bottom-up-Daten von einem externen niedrigeren MoNut, mit somatosensorischen Daten, die aus dem eigenen Output zurückgekoppelt werden. Und die zweite Schleife, die sich sozusagen in einem höheren MoNut befindet, berechnet eben höhere kognitive Informationen über die erste Schleife mittels gemeinsamer Neuronen zwischen der ersten und der zweiten Schleife. Diese gemeinsamen Neuronen wirken wie die von Professor Giacomo Rizzalotti von der Universität Parma entdeckten Spiegelneuronen. Ich nenne diesen gemeinsamen Bereich die primäre Repräsentation. Die zweite Schleife kann sich bei Bedarf mit einem höheren MoNut verbinden, indem sie einen Eingangs-Ausgangsanschluss an der Schleife benutzt. Dieses Monad fungiert als Kommunikationseinheit zwischen den unteren und höheren Schichten. Und die Informationen werden gleichzeitig von unten nach oben und von oben nach unten verarbeitet. Das Monad rechnet also mit Eingangsdaten von einem externen Monad und mit Daten seines eigenen Verhaltens auf dem Monad. Also gleichzeitig. Und repräsentiert dies auf den gemeinsamen Neuronen, wie gesagt, als primäre Repräsentation. So, diese primäre Repräsentation beinhaltet also zu diesem Zeitpunkt sowohl Informationen des anderen Monads als auch die eigenen somatischen Informationen des Monads. Das bedeutet, dass ein Monad methodisch und theoretisch zwischen dem Selbst und anderen unterscheiden kann. Nun geht es noch einen Schritt weiter. Was man wissen sollte, ist, dass diese zweite Schleife auf einem Monad eine Repräsentation der Situation der ersten Schleife auf ihm erkennt. Und das heißt, die zweite Schleife fungiert als Superkognition. Und das hier ist der springende Punkt, dass das Monad in der Lage ist, eine grundlegende Rolle als Bewusstseinseinheit zu spielen, weil es zwischen dem anderen und dem Selbst unterscheiden kann. Weil es das Selbst erkennt und weil es die Beziehung zwischen dem anderen und dem Selbst erkennt.
Okay, Junichi, damit hast du uns jetzt die Architektur und die Funktionsprinzipien beschrieben und für unsere Hörerinnen und Hörer verlinken wir in der Beschreibung zu diesem Podcast zu einigen wissenschaftlichen Artikeln von dir, in denen dann neben der Beschreibung auch Skizzen, Architekturzeichnungen zu finden sind und es gibt auch noch ein paar Videos zu deinen Experimenten, bei denen man sich dann anschauen kann, wie das Ganze in der Erprobung aussieht. Und jetzt erzähl uns mal, wie seid ihr denn dazu genau vorgegangen?
Ich habe drei Roboter für Experimente zur Spiegelbildkognition durch Roboter. Es handelt sich um so kleine mobile EPOC-Roboter, alle baugleich vom selben Hersteller. Zwei von ihnen bekamen die gleiche Software, die mit mehreren Monads aufgebaut war. Ich nenne diesen Typ bewussten Roboter und er kann Imitationsverhalten ausführen und die Übereinstimmungsrate jedes Verhaltens zwischen den beiden Robotern zählen. Der dritte der Roboter hat die gleiche Hardware, aber seine Software ist anders. Nämlich ein einfacheres Programm als bei den bewussten Robotern. Er reagiert nur auf Befehle. Ich nenne diesen Robotertyp den kontrollierten Roboter.
Also zwei bewusste Roboter, wie du sagst, und einen kontrollierten. Okay, wie ging es dann weiter?
Ich habe drei Experimente durchgeführt. Im ersten Experiment imitierte ein bewusster Roboter das Verhalten seines eigenen Bildes in einem Spiegel. Im zweiten Experiment imitierte der bewusste Roboter das Verhalten eines anderen bewussten Roboters. Und im dritten Experiment imitierte ein bewusster Roboter das Verhalten des kontrollierten Roboters, der vom bewussten Roboter über ein Kommandokabel gesteuert wurde. Das Ergebnis des ersten Experiments hatte eine Übereinstimmungsrate von etwa 75%. Das zweite lag bei etwa 50% und das dritte bei etwa 60%. Diese Ergebnisse waren sehr interessant, denn das erste war höher als das dritte. Nun schau dir die Situation der beiden Roboter im dritten Experiment genauer an. Einer der Roboter ist ein bewusster Roboter und der andere ist ein einfacher Reflexionsroboter, der direkt über Kabel von einem bewussten Roboter gesteuert wird. Was denkst du nun über dieses Experiment? Wird bei diesem Experiment mit zwei Robotern oder mit nur einem Roboter gearbeitet? Natürlich scheint das Experiment mit zwei Robotern zu arbeiten. Ich glaube aber, dass man sich auch vorstellen kann, dass es sich bei diesem Experiment eigentlich nur um einen Roboter handelt, da der gesteuerte Roboter nur ein Unterteil des bewussten Roboters ist. Denk mal daran, dass deine Hand oder dein Fuß nur ein Unterteil deines eigenen Selbst ist. Natürlich hat deine Hand oder dein Fuß viele Sensoren, aber diese werden hauptsächlich von deinem Selbst gesteuert. Auf keinen Fall würde jemand denken, dass dein Selbst von einer Hand gesteuert wird.
Ja, hoffentlich nicht.
Wenden wir uns nun dem ersten Experiment zu. Die Korrespondenzrate des ersten Experiments ist höher als die des dritten. Das Ergebnis deutet möglicherweise darauf hin, dass das Spiegelbild des bewussten Roboters gewissermaßen eine höhere Existenz ist, als ein Teil des eigenen Selbst des Roboters. Daher kann ich aus diesen physikalischen Experimenten die neue Hypothese aufstellen, dass das gespiegelte Spiegelbild eines Menschen als eine besondere Existenz empfunden wird, die vom eigenen Selbst des Menschen gemanagt wird. So, nun möchte ich noch kurz auf das zweite Experiment eingehen. Hier haben die beiden Roboter jeweils eine individuelle Existenz, unabhängig voneinander. Die Korrespondenzrate lag bei etwa 50%. Diese Rate war die niedrigste der drei Experimente. Diese experimentellen Ergebnisse zeigen also, dass der bewusste Roboter in der Lage ist, auch zwischen sich selbst und dem anderen Roboter zu unterscheiden. Ich möchte nun kurz zusammenfassen. Wenn ein Roboter von einem bewussten System gesteuert wird, das mit Modats aufgebaut ist, kann er zwischen sich selbst und dem anderen unterscheiden und er erkennt sein eigenes Bild, das in einem Spiegel reflektiert wird. Das Monad-Konzept ist eine Art einfaches neuronales Netzwerk. Bemerkenswert ist aber, dass das Netzwerk als ein grundlegendes Bewusstseinsmodul fungiert, weil es grundsätzlich zwischen Informationen von sich selbst und Informationen von anderen unterscheiden kann und auch die Beziehung zwischen den Informationen erkennen kann. Lass mich anschließend noch einen Gedanken über die Erkennung des eigenen Bildes durch das Roboter hinzufügen. Der bewusste Roboter im ersten Experiment erreichte eine Erkennungsrate von etwa 75%, mit der er also erkannte, dass das im Spiegel reflektierte Bild sein eigenes war. Das Ergebnis war nicht nur eine leicht auszuwertende Quote, sondern es zeigt auch, dass das eigene Bild des Roboters im Spiegel eine besondere Eigenschaft hatte, die darauf hindeutet, dass es als Teil des Selbst wie im dritten Experiment gesehen wurde. Ich glaube, dass dies die weltweit erste physikalische Erklärung dafür war, warum jeder Mensch in der Lage ist, subjektiv zu entscheiden, dass ein Bild in einem Spiegel sein eigenes ist. Michio Kaku hat dieses Experiment in seinem Buch The Future of the Mind als das weltweit erste dieser Art beschrieben.
Ja, wunderbar. Damit haben wir auch eine Buchempfehlung. Die nehmen wir natürlich auch in unsere Podcast-Beschreibung rein. Und ich denke, es lohnt sich, das, was du jetzt gesagt und geschlussfolgert hast, tatsächlich nochmal im Detail nachzuvollziehen und zu überprüfen. Und außerdem sollten wir jetzt vor dem Hintergrund deiner Schilderung vielleicht auch nochmal eine eigene separate Podcast-Folge darüber machen, warum sich manche Menschen morgens nicht im Spiegel erkennen, sondern denken, da stünde jemand ganz anderes. Gut, ich möchte die Identitätsfrage, auf die uns Jürgen aufmerksam gemacht hat, auch nochmal aufgreifen. Wir diskutieren hier im Kontext von KI und Bewusstsein auch immer wieder die Frage nach dem Selbstbewusstsein, also dem Ich-Konzept, dass einer Maschine, die sich so verhält, als habe sie ein Ich, so wie wir es von uns kennen, ja auch zugeschrieben, angehängt oder gar zuerkannt werden könnte. Das wäre dann die juristische Dimension. Wie siehst du das? Wie würdest du den Unterschied zwischen dem Ich im Menschen und dem, vielleicht simulierten oder sogar echten Ich in der Maschine unterscheiden? Wie würdest du es unterscheiden und vielleicht sogar trennen?
The subjective concept of self.
Das subjektive Konzept des Selbst oder Ich im Menschen konnte bislang von niemandem direkt gefunden oder entdeckt werden. Es gab hierzu bis jetzt keine richtige Möglichkeit. Ich habe allerdings einen bestimmten, eng gefassten Rahmen gefunden, mit dem sich die Sache angehen lässt. Der Ansatz ist so: Wir können das Roboter selbst im Roboter finden, weil es sich schlicht um eine objektive Sache handelt. Das Selbst des Roboters ist sozusagen ein Symbol. Das ist jetzt sehr technisch ausgedrückt, also ein Symbol der Repräsentation des Roboters, die von einem Programm im Roboter erzeugt wird. Und dieses Programm habe ich entwickelt, auf Basis von Theorien der Phänomenologie, der Robotik und der Informatik. Naja, und so kann prinzipiell jeder jederzeit den Unterschied zwischen dem Selbst des Roboters und dem eigenen Selbst überprüfen. Ich glaube, dass sich dieser fokussierte Ansatz in einer Weise weiterentwickeln wird, dass man die innere Funktionsweise des Menschen noch schneller erkennen können wird.
Ja, damit sind wir wieder an einem interessanten Punkt in der Diskussion, den wir auch schon hatten in den Gesprächen mit Antonio Keller und mit Janina Loh in unserem Podcast, nämlich der Frage, was wir denn von den Maschinen lernen können. Da wird man ja erstmal stutzig und denkt, hoppla, haben sich jetzt hier nicht die Rollen vertauscht? Sind nicht die Maschinen, gerade jetzt humanoide Roboter, sind das nicht Abbilder von uns? Also wir sind das Vorbild und der Roboter ist das Abbild und dann wird das Abbild wieder zum Vorbild, indem wir aus dem Abbild irgendwas erkennen, was auf uns dann wirkt oder uns erklärt, wie wir funktionieren. Ist das nicht ein bisschen seltsam oder funktioniert das? Und da muss man ja fairerweise sagen, dass die moderne Medizin sehr stark mit mechanistischen Weltbildern und Menschenbildern arbeitet und damit auch große Erfolge hervorgebracht hat. So, und was wir da jeweils diskutieren, ist so eine aufkommende Ähnlichkeit zwischen Mensch und Maschine. Manche sprechen auch davon, dass irgendwann eine Ebenbürtigkeit erreicht werden wird. Und dazu würde ich gern nochmal gemeinsam mit Jürgen Manner deine Gedanken aufgreifen, die zwischendurch schon etwas durchgeklungen sind. Wie ist das mit der ethischen Dimension des Ganzen? Wenn wir Menschen eng mit Robotern oder allgemein autonomen Systemen zu tun haben werden, denen man ein Bewusstsein zumindest zuschreiben könnte oder, wie ihr es sagt, die sogar ein Bewusstsein hätten. Hierzu die dritte Frage von Jürgen an dich.
Selbstfahrende Autos, selbstfahrende Roboter müssten in offenen Situationen wichtige Entscheidungen treffen. Sollte man dafür in selbstfahrende Autos ethische Prinzipien einbauen? Sollte zum Beispiel ein Autoroboter im Notfall eher sich selbst und seine Insassen oder eher andere schützen?
Ich stimme zu, dass ein selbstfahrendes Auto nach menschlichen ethischen Prinzipien implementiert werden sollte. Und ich glaube, dass das Auto sich selbst und andere auf Grundlage dieser Prinzipien im Notfall schützen sollte. Ein bewusstes System kann für diese Notfälle sehr praktikabel eingesetzt werden, weil das System sich des anderen und des Selbst bewusst sein kann und die Machbarkeit jedes Verhaltens gleichzeitig bewerten kann. Bei dieser Bewertung unter Verwendung menschlicher ethischer Prinzipien wird das System viel schneller sein, als menschliche Prozesse es wären, und einen Umfang abdecken, der im Vergleich zum menschlichen Denken riesig ist. Und der Entscheidungsprozess des Autos kann im Nachhinein nachvollzogen und verifiziert werden. Ich glaube aber, dass selbstfahrende Autos zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht die Grundarchitektur haben, die für ein bewusstes System erforderlich ist. Autos haben eine sehr große Geschichte. Aber da Autos im Grunde genommen vor über 100 Jahren entworfen wurden, wird für die Einbindung von Bewusstsein eine andere Art von Konzept und Ausgestaltung nötig sein. Denken wir zum Beispiel als Anregung an Bumblebee aus dem amerikanischen Film Transformers.
Das ist ein schönes Schlussbild, was unsere Fantasien anregt. Diese Beweglichkeit und Flexibilität hätten wir, glaube ich, auch alle ganz gerne. Lieber Junichi Takeno, jetzt sprachen wir im großen Bogen über Robotik, Ethik, Verantwortung und über selbstbewusste künstliche Intelligenz, die, wenn es sie denn gäbe, mehr wäre als eine bloße Maschine. Unsere Frage zum Abschluss nun auch an dich. Wie lange wird es noch dauern?
I am not able to estimate how long it will take now, but I believe that the results of my experiments demonstrate an access to the core parts of human consciousness.
Ein optimistisches Schlusswort. Vielen Dank. Thank you very much, Junichi, for this great conversation and all the best to you and to all your colleagues in Japan.
Ich möchte Carsten und Jürgen für diese Podcast-Serie herzlich danken.
Das war Junichi Takeno, Robotiker aus Japan, der, wie wir gemerkt haben, philosophisch sehr bewandert ist und der Roboter baut, die sich selbst im Spiegel erkennen können. Er war unser heutiger Gast in der Podcast-Serie Selbstbewusste KI, dem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine. Sind Ihnen beim Zuhören weitere Fragen eingefallen oder geniale Ideen gekommen? Wir freuen uns über Ihre Gedanken. Lassen Sie uns daran teilhaben und eine Nachricht über unsere Projektwebsite zukommen, die Sie im Internet finden unter www.ki-bewusstsein.de. Oder schreiben und folgen Sie uns auf Twitter. Dort finden Sie unser Projekt unter dem gleichen Namen, nämlich KI Bewusstsein. In der nächsten Folge haben wir nicht nur einen Gesprächspartner, sondern gleich mehrere. Wir schalten eine gemeinsame Konferenz zwischen verschiedenen Gästen unserer Podcast-Serie Selbstbewusste KI und greifen dann gemeinsame Themen auf und auch Fragen, die Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, uns zwischenzeitlich zugesendet haben. Die Redaktion dieser Folge lag in den guten Händen von Robert Sinizin und Matthias Gerz. Produktion Matthias Gerz, Synchronsprecher war Konstantin Kleefuth und die Aufnahmeleitung lag diesmal bei mir selbst. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und auch diese Folge für Sie ein Beitrag dazu war, KI-Bewusstsein etwas mehr zu entmystifizieren. Bleiben Sie gesund, hoffnungsvoll und gestaltungsstark. Das war Ihr und Euer Carsten Wendland. Bis bald.